Salon 5.
Alles zwischen Club
und Museen.
Ja, dann herzlich willkommen hier heute zum Schaufenstergespräch bei Salon 5. Mein Name ist Amalia, ich bin 17 Jahre alt und Jugendreporterin. Ich komme aus Essen. Und wir wollen heute über Sexismus in der Musikindustrie reden. Und ich habe vor einigen Jahren, ich glaube vor 2 Jahren vielleicht, auf YouTube ein Video von Kyla Shikes gesehen. Das ist so eine relativ bekannte YouTuberin, über den Rammstein-Skandal und ihre Erfahrungen, die sie damals gemacht hat. Sie wurde nämlich backstage hinter die Bühne gerufen und von ihr wurde dann erwartet, dass sie eben Till, also den Leadsänger von Rammstein, trifft. Und sie ist dann schnell gegangen, aber es kam dann eben raus, dass ganz viele Mädchen im Nachhinein dort sexuelle Gewalt erlebt haben. Und da ist mir so ein bisschen die Erkenntnis gekommen, dass es überall immer noch echt viel Sexismus gibt und eben auch in Bereichen wie der Musikindustrie. Und darüber wollen wir heute reden. Und wir haben einen Gast da, und zwar die Sängerin und Künstlerin Stina Holmquist aus Duisburg.
Hallo.
Stina ist 24 Jahre alt und gründete 2022 eine Band zusammen mit ihrem Bruder. Und ja, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Schön, dass ich hier sein darf. Mir geht's sehr gut, danke.
Sehr schön. Ja, dann erzähl doch einfach mal, wie hast du zur Musik gefunden?
Schwieriger Anfang. Ich glaube, ich habe mein ganzes Leben lang irgendwie Musik gemacht. Ich habe mit 8, glaube ich, angefangen, Klavier zu lernen und habe dann mit 12 Gesangsunterricht genommen und so ein bisschen Kindheitstraum, den ich mir so gerade auch damit erfülle.
Ja, schön.
Und genau, ich habe aber erst während der Pandemie, also während Corona-Zeiten, dann angefangen, Songs zu schreiben. Und ich glaube, ich habe irgendeinen Song von Lana Del Rey gecovert und dann hat es irgendwie Klick bei mir so gemacht. Und dann war irgendwie klar, ich hole mir das jetzt irgendwie zurück und ich muss das unbedingt machen. Und dann kam die Ambition damit und der Wille und jetzt bin ich hier.
Ja, sehr schön. Ich habe im Internet gelesen, dass dein Vater aus Schweden kommt und du auch eine Verbindung zu Schweden hast. Und wie würdest du sagen, findet sich denn deine Verbindung zu Schweden auch in deiner Musik wieder?
Boah, ich glaube, das ist vielleicht was unbewusst passiert. Vielleicht in der melancholischen Seite, die ich selber so als Mensch auch habe und auch irgendwie in meiner Musik so automatisch dadurch passiert. Also ich bin nicht in Schweden groß geworden, ich bin im Ruhrgebiet groß geworden und war aber irgendwie jeden Sommer da, auch als Kind. Und ich glaube, diese Verbindung vor allem, und dass das so auf gewisse Art und Weise ein Rückzugsort immer für mich war, ich glaube, das hört man vielleicht einfach so unbewusst durch die Texte auch.
Ja. Aber schreibst du deine Texte auf Schwedisch?
Auf Englisch.
Auf Englisch, nur auf Englisch. Ja. Hat das einen Grund?
Erstens kann ich nicht so gut Schwedisch und ich glaube, Englisch hat sich für mich irgendwie immer am natürlichsten angefühlt, weil ich selber einfach immer nur englischsprachige Musik gehört habe.
Ja, checke ich.
Und auch auf Englisch studiert habe, meinen Bachelor. Und,
ja, toll.
Das war dann irgendwie so das Sinnvollste.
Ja. Und was würdest du sagen, willst du mit deiner Musik ausdrücken? Gibt es da irgendwas Bestimmtes? Du hast gerade schon über Melancholie gesprochen.
Ich hoffe, dass es Menschen einfach berührt.
Ja.
Und dass sich Leute darin wiederfinden und vielleicht auch sich ein bisschen weniger alleine fühlen oder gesehen fühlen.
Ja, sehr schön.
Ja,
das finde ich schön. Und jetzt im April gehst du auf Tour. Was magst du am meisten daran, auf Tour zu sein oder auf Tour zu gehen? Was ist so dein Highlight, würdest du sagen?
Safe halt die Konzerte an sich und das auf der Bühne stehen und irgendwie das mit Menschen zu teilen, Musik zu teilen mit Menschen, die irgendwie im Publikum stehen und man irgendwo merkt, das berührt die irgendwie oder das kommt irgendwo an und man ist in so einem Moment irgendwie zusammen und irgendwie sich darüber dann auch auszutauschen, auch irgendwie nach den Konzerten und irgendwie so eins zu sein. Also ich glaube, es ist so eine gewisse Verbindung irgendwie, die ich da auch vielleicht suche und auch einfach voll schön finde.
Ja. So, heute wollen wir jetzt ja vor allem über Sexismus und sexistische Erfahrungen auch von dir in der Musikindustrie reden. Aber bevor wir das machen, kommen wir jetzt erstmal zu einer Menti-Umfrage. Und ihr, liebes Publikum, könnt da jetzt mit abstimmen. Ihr seht da einmal rechts auf dem Bildschirm einen QR-Code und auch einen Code darunter. Menti ist so ein Umfrageportal, wo man eben seine Antworten dann auf die Frage geben kann. Und die Frage hier wäre jetzt, kennt ihr weitere Skandale aus der Musikindustrie? Und ja, Stina, vielleicht hast du auch schon irgendwas gehört. Da wurde jetzt auch direkt Rammstein zum Beispiel geschrieben. Darüber haben wir ja auch gerade schon geredet. Ich weiß nicht, Haftbefehl oder Hafti wurde jetzt auch genannt. Hast du davon was gehört, Stina? Colin Fernandes?
Ja, Colin Fernandes ist ja jetzt gerade riesengroß. Ja. Rammstein ist ja auch, ich glaube, da kommt man einfach nicht dran vorbei. Ich bin in der Musikindustrie gar nicht so krass. Es gibt ja so viele Fälle, auch viele kleine Fälle, die passieren und wo nicht drüber gesprochen wird. Und das ist jetzt gar nicht auf die Musikindustrie bezogen. Ich habe mich in den letzten Jahren ziemlich viel mit dem Epstein-Fall beschäftigt, auch so selber. Und auch mit dem Harvey Weinstein-Fall. Mhm. Da gibt es auch einen ganz tollen Film zu, über die zwei New Yorker Journalistinnen, die das aufgedeckt haben damals. Und da habe ich mich sehr viel mit beschäftigt, aber vor allem, weil das auch so populär in den Medien war.
Ja, da wird ja jetzt echt viel in letzter Zeit drüber gesprochen, eben gerade auch über Colin Fernandes und über Rammstein, obwohl man da ja auch viele negative Kommentare gesehen hat, dass ganz viele eben den Opfern nicht glauben wollen oder dann gesagt wird, es wird dramatisiert. Und jetzt haben wir hier eben ein paar Beispiele gesehen, aber jetzt erzähl du uns doch mal, wie nimmst du den Sexismus in der Musikindustrie wahr?
Ich habe mir da auch ein paar Gedanken so vorher zugemacht, als ich hierzu eingeladen wurde. Und finde das total schwierig zu sagen, weil ich mich selber, mir zum Glück bisher noch nichts passiert ist, wo jemand sexuell mir übergriffig war. Was ich selber kenne, sind Kommentare und grenzenüberschreitendes Verhalten. Mhm. Und oft auch von Leuten, die im Publikum stehen und irgendwie danach zum Merch dann kommen oder danach irgendwie den Austausch suchen.
Ja.
Und das betrifft auf jeden Fall nicht alle, weil es gibt auch ganz viele wundervolle, liebenswerte und sensible Menschen im Publikum. Aber das ist schon etwas, was ich merke oder auch über Social Media dann auch da irgendwie in Kontakt auf eine gewisse Art und Weise irgendwie komme. Und man kriegt das aber natürlich auch mit in der ganzen Industrie. Also ich glaube auch vor allem in Führungspositionen, ich glaube, es sind 80% der Führungspositionen in Deutschland, der Musikindustrie ist männlich.
Ja, so, ist ja in ganz vielen.
Es ist ja nicht so die einzige Industrie, die das so hat. Aber ich glaube, da passiert irgendwie ganz viel auf diesen Führungspositionen und Ebenen.
Ja. Ja, genau. Sexismus hat ja auch aber nicht nur was mit sexuellen Übergriffen oder sexueller Gewalt zu tun, sondern eben auch mit Kommentaren. Die hast du ja gerade auch schon ein bisschen angedeutet. Magst du mal erzählen, was für Kommentare das sein können oder was eben schon zu dir gesagt wurde?
Mir hat letztes Jahr jemand ist nach einem Festival-Auftritt zu mir gekommen und ich hatte so ein weißes Tenniskleid an.
Ja.
Und das war ein relativ junger, also ich glaube, der war Ende 20, Anfang 30, der Mann. Und kam auf mich zu und sagte, ja, ich habe mich eben gerade mit meinen Freunden über dein Outfit ausgetauscht und wieso trägst du denn ein weißes Kleid und steht das irgendwie für deine Jungfräulichkeit und für deine Verletzlichkeit und was willst du eigentlich damit aussagen? So? Und das war, ich wusste gar nicht, wie ich reagieren sollte auch in der Situation. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo generell auch vielleicht auch mehr drüber gesprochen werden muss, weil ich glaube, man ist oft in solchen Situationen in so einer Schockstarre so ein bisschen.
Ja, weiß gar nicht, wie man reagieren soll.
Genau, man hat auch nicht eine direkte Reaktion. Ich weiß auch, dass ich selber da in so einem Schockmoment war und ich auch selber gedacht habe, also das auch in meinem Kopf runtergespielt habe. Und ich glaube, das hängt auch ganz viel damit zu tun, wie wir auch als Frauen vielleicht aufwachsen, als Flinterpersonen irgendwie auch sozialisiert sind.
Ja, das glaube ich auch.
Und irgendwie merken oder uns bestimmte Situationen eben klein spielen. Und ich dann auch in meinem Kopf irgendwie so gedacht habe, also ist das jetzt so? Also passiert das jetzt? Ist das jetzt irgendwie was? Ist das jetzt wirklich Schlimmes? Oder ist das jetzt gerade nur meine Wahrnehmung und ich übertreibe irgendwie gerade in meinem Kopf so ein bisschen?
Ja.
Und war dann irgendwie ganz froh, dass mein Keyboarder da dabei war und mich da irgendwie aus dieser Situation so ein bisschen rausholen konnte und dann auch mal gesagt hat: Ey, total unpassende Frage, wieso fragst du das? Und ich da irgendwie nicht alleine war. Und oder halt so Situationen am Merch stand, dass irgendwie. Vor allem irgendwie auch ältere weiße Männer, leider, irgendwie an den Merchstand kommen. Und ich versuche eigentlich immer auch Gespräche zu führen mit den Menschen, die meine Konzerte besuchen, weil ich das erstmal total schön finde, dass Leute kommen und sich die Musik anhören und sich da irgendwie wiederfinden drin und sich auch einfach ein Ticket holen. Und Und ich mich dann einfach immer irgendwie auch mit denen austauschen möchte. Und ich hatte das letztes Jahr auch auf einem Konzert, dass ich irgendwie ein Gespräch geführt habe und es war irgendwie alles fein. Immer war das Gespräch offensichtlich zu Ende. Der Herr ist gegangen und kam nach 10 Minuten wieder und hat wieder irgendwie versucht, ein Gespräch anzufangen. Und irgendwann war das Gespräch wieder zu Ende. Und er hat aber das, also es war offensichtlich eine Grenze irgendwie da, es war ein Punkt. Und er ist aber nicht weggegangen. Und ich glaube, er stand so einen halben Meter vor mir und stand da bestimmt 1,5, 2 Minuten und hat mich einfach nur angestarrt. Das ist
krass.
Und es war für mich so unangenehm und ich hatte da auch niemanden mit dabei. Also ich war da alleine quasi in der Situation und wusste auch gar nicht, wie ich da irgendwie rauskomme. Und dann hat mein Bruder irgendwann das mitbekommen und kam irgendwie quasi dazwischen. Und aber auch seitdem nehme ich halt immer jemanden aus der Band mit zum Merch.
Ja, das so. Ist gut. Also aber auch blöd, dass man das braucht.
Total blöd, dass man das braucht.
Ja,
so.
Ärgerlich.
Und also ich finde auch vor allem auf der Ebene, wo ich bin als Newcomer-Künstlerin, ich hatte in den 3 Jahren, in denen ich jetzt ambitioniert Musik mache, 2 wie so Stalking-Fälle.
Krass.
Also Leute, die mich halt, die einen Freund von mir, der damals auf der Webseite als Management so ein bisschen stand. Er hat nie offiziell Management für mich gemacht, aber war so ein bisschen Ansprechperson. Und seine Adresse stand da und der hat dann, dieser Typ hat Briefe an diese Adresse geschickt.
Mhm. Und aber Briefe an
Drohungen,
dich dann?
Genau. Oder? Und auch Drohungen gemacht und jemand anders über Social Media, der dann auch quasi mit Suizid gedroht hat, wenn ich ihm nicht antworte.
Das ist echt.
Und das hat sich zum Glück alles geklärt und das, soweit ich weiß, ist diese Person auf jeden Fall auch in psychologischer Betreuung jetzt.
Okay, gut.
Aber ich finde, das ist relativ krass, dass das so passiert ist in einem Projekt, was noch an, also ich bin ja noch relativ am Anfang meiner Karriere. Mhm. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie das dann ist bei Frauen, Flinterpersonen, die noch viel länger dabei sind, viel größer sind.
Größere Reichweite
haben, was bei denen quasi auch auf Social Media passiert und, und auch dahinter. Ich finde die sehr unvorstellbar, wenn man das so in einen Kontext setzt.
Auf jeden Fall. Glaubst du denn, dass darüber genug geredet wird in der Presse oder in der Berichterstattung, so allgemein, was passiert an Sexismus in der Musikindustrie oder ob das überhaupt genug thematisiert wird?
Ich finde nicht. Ich finde, es gibt halt immer so Hypes. Also jetzt auch wieder, also es ist natürlich wahnsinnig schlimm, was auch mit dem Colleen-Fall jetzt passiert. Und ich finde es, ich hoffe, dass es jetzt irgendwie auch bleibt, dieser Aufschrei und diese Auseinandersetzung mit dem Thema. Und auch mit dem 10-Punkte-Plan, der jetzt gerade in Gesprächen ist, dass da irgendwie was nachhaltig quasi passiert.
Ja.
Aber ich habe auch oft das Gefühl, es bleibt immer für einen kurzen Zeitraum, wird es dann sehr aktiv diskutiert und dann irgendwie nach einem Monat ebbt das vielleicht so ein bisschen ab. Und auch der Rammstein-Fall ist ja mittlerweile, war sehr lange natürlich auch irgendwie präsent und hat ja auch ein gewisses Nachwirken, aber irgendwann hat es so ein Abebben.
Ja, irgendwann passiert dann halt immer was anderes.
Genau.
Und dann wird es wieder vergessen sozusagen.
Ja, und es ist aber alles auf seine eigene Art total schlimm, was da passiert.
Ja,
und
auf jeden Fall.
Da muss sich einfach komplett was in unserem gesellschaftlichen System, glaube ich, auch ändern.
Ja, vor allem, weil die Opfer das ja auch nicht einfach vergessen über Nacht,
genau.
Nur weil der Trend dann sozusagen vorbei ist. Ja. Du bist jetzt in deiner Band, bist du die einzige Frau und du hast nur männliche Bandkollegen. Mhm. Und merkst du einen Unterschied, wie du im Vergleich zu deinen Kollegen eben behandelt wirst? Fällt dir da manchmal was auf, wie Leute mit euch reden, wie sie auf euch zukommen?
Schon. Klar, also man kriegt das oft, auch nicht alle, wie gesagt, will das gar nicht so generalisieren, aber es gibt viele Menschen in der Technik, in Technikbereichen, Sound, Licht, die oft denken, das ist eine Frau, die hat nicht so viel Ahnung von Technik. Und ich habe mich aber auch letztes Jahr irgendwie hingesetzt und unseren ganzen Backing-Track mitprogrammiert und weiß, was da passiert so. Und da gibt es so, ich würde sagen, so ein paar Vorurteile. Also ich finde, man merkt das auf jeden Fall schon. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich sehr, also in meiner Band und auch mit der Booking-Agentur, mit der ich arbeite, das sind alles Männer. Also das ist ja, die ganze Industrie ist ja so, es gibt einfach so viele Männer in dieser Industrie. Und das sind aber alles zum Glück, also die in meinem Team sind alles super sensible Menschen, die sich auch mit dem Thema Sexismus und diese systematischen Macht Strukturen, die es gibt, wieder auch mit auseinandersetzen. Zum Glück. Und auch ich habe einen ganz wundervollen Booking-Agenten, der da ganz hinterher ist, irgendwie auch bei Konzerten, auch mit, Unterkünften. Ich hatte letztes Jahr habe ich ein Solo-Konzert gespielt und will da jetzt gar nicht den Ort nennen oder den Veranstalter, aber sollte eigentlich in ein Airbnb und das war dann offensichtlich, hat da schon jemand drin gewohnt und das, ich konnte da quasi okay, nicht krass. Rein. Und es war nachts und ich war in einer Stadt, in der ich noch nicht war und habe dann irgendwie um 12:30 bin ich da noch durch die Stadt irgendwie geirrt und habe versucht, irgendwie mir ein Hotelzimmer so zu finden.
Unglaublich.
Und war da halt irgendwie allein unterwegs und war jetzt nicht so das schönste Gefühl. So und der aber da auch im Nachhinein dann total Druck gemacht hat bei diesen Veranstaltern und ganz gesagt hat, so, das geht auf gar keinen Fall und ab jetzt nur noch Hotel, wenn ihr was mit bei uns bucht und ja, da irgendwie auch Grenzen setzt und da fühle ich mich sehr gut aufgehoben auch.
Ja,
deswegen habe ich das große,
das ist schön.
Also habe ich da einfach ein sehr schönes Team und Umfeld bei
sehr
mir.
Sehr gut, das freut mich. Ja. Was machen denn solche Situationen mit dir, wenn du dann da eben stehst und du fühlst dich unsicher, kommt da eine Wut auf das System, dass es sowas gibt in unserer Gesellschaft oder auch irgendwie so eine Verzweiflung oder Hilflosigkeit, dass du dich fragst, du kannst nichts dran ändern?
Ich glaube, ich bin leider wirklich schlecht in Wut. Ich fühle viel zu wenig Wut.
Ja, ich auch.
Auch ein Problem.
Ja,
ist wirklich ein Problem, weil ich glaube auch, dass so voll irgendwie eingetrichtert wurde, irgendwie vielleicht auch in unserer Sozialisierung und wie wir aufgewachsen sind. Und deswegen ist es, glaube ich, bei mir vor allem eine Hilflosigkeit. Und auch, also wir können uns auch darüber austauschen, auch unter Frauen oder auch komplett in unserer Gesellschaft generell. Aber ich glaube, es muss halt darüber hinaus einfach was passieren. Und ich weiß aber selber da auch manchmal gar nicht, wo man da anfängt. Weil ich glaube, es ist so tief strukturell verankert.
Ja, auf jeden Fall.
Und da weiß ich manchmal selber nicht, wo man da anfängt.
Ja. Was würdest du dir denn wünschen für die Zukunft, wenn du dir einfach irgendwas wünschen könntest? Klar, also viele sagen auch, sie haben schon aufgehört zu hoffen, dass sich nochmal was ändern wird.
Ja, das finde ich zu dramatisch.
Ja, ich auch, tatsächlich.
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Nein.
Ja, auf jeden Fall.
Ich finde, es gibt so viel. Ich finde so ein grundsätzlich einfach, dass alle gleich sind.
Ja.
So, es klingt ein bisschen banal, weil es ist irgendwie das Offensichtliche und sollte eigentlich auch so sein, aber es ist halt noch nicht so und wahrscheinlich das.
Ja, muss was dran geändert werden. Ja. Aber es ist doch auch schön, dass wir heute schon zusammen darüber sprechen können. Und wenn du so auf dich guckst, als du noch jünger warst und also du hast gesagt, du hattest schon sehr früh den Wunsch, Sängerin zu werden, gab es da auch schon so Zweifel, ob du das schaffst, weil du eine Frau bist, würdest du sagen?
Ich weiß nicht, ob ich eine Frau, also ob ich das so beziehen würde auf mich als Frau, aber ich hatte, mein erster Gesangslehrer war ein Mann.
Ja.
Und der hat mich sehr, ich will auch da keine Namen nennen, aber der hat mich sehr negativ eigentlich geprägt. Und ich hatte da auch, glaube ich, mit 13 oder so eine Stunde, nach der ich nach Hause gekommen bin und dann, und ich weiß noch genau, an welcher Ampel ich stand und bei meiner Mama im Auto saß und geweint habe und gedacht habe, so, das wird dir nichts. Also kann niemals funktionieren. Und deswegen war das, glaube ich, auch so wichtig, als ich dann damals das so ambitioniert angefangen habe vor 3 Jahren, dass ich mir das irgendwie so zurückgeholt habe und mir das vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise selber gerade beweise, dass ich es kann.
Ja, und, ja, das glaube ich. Ja. Und wie kam das damals, dass du gesagt hast, du willst wieder anfangen? Du meintest, es war in der Corona-Pandemie. Hattest du Langeweile oder gab es irgendeinen Auslöser?
Also die Corona-Pandemie war bei mir kurz nach dem Abi und ich habe mit dem Abi eigentlich auch aufgehört, Klavierunterricht zu nehmen, weil mir das einfach keinen Spaß mehr gemacht hat und ich wahnsinnig schlecht bin im Üben und hatte dann aber einfach relativ viel Zeit und ich habe immer gedacht, ich musste die kompliziertesten Klavierstücke schreiben, weil ich so ein bisschen vom klassischen Klavier komme und habe dann, hat es dann durch diesen Lana Del Rey Song mit den 4 Akkorden, hat es irgendwie Klick gemacht und dann war das irgendwie relativ, also es war so komplett klar in meinem Kopf, dass ich das irgendwie machen muss und deswegen, ich glaube, es gab da nicht so den Moment, das war irgendwie so.
War einfach so.
Es muss jetzt so sein.
Was würdest du denn anderen jungen Frauen raten oder Mädchen raten, die auch Musik machen wollen? Was für Ratschläge würdest du denen vielleicht mitgeben, wenn die sich auch verunsichert fühlen? weil dann irgendein Mann sagt, du kannst es nicht machen oder du kriegst das nicht hin.
Ja, das ist immer leichter gesagt als getan, aber das auf jeden Fall nicht glauben.
Ja.
Vor allem an sich selber glauben, vielleicht auch bei sich bleiben, nie versuchen, sich zu verstellen oder irgendjemandem zu gefallen. Und das machen, was sich richtig für einen vielleicht anfühlt.
Ja, 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 das finde ich gut. Würdest du sagen, dass du viel Druck verspürst als Frau in der Musikindustrie? Weil du ja auch gerade eben darüber gesprochen hast, dass 80% der Positionsträger sozusagen in der Musikindustrie männlich sind. Hast du da irgendwie einen Druck, dass du sagst, du musst besonders gut sein und dich irgendwie besonders verhalten, um erfolgreich zu sein?
Also ich finde, es gibt schon einen gewissen Perfektionismus, auch bei Frauen. Also ich finde, es wird super krass aufs Aussehen geachtet.
Ja, auf jeden Fall.
Auch deutlich mehr als bei Männern, wenn ich mir die ganzen Indie-Bands auch angucke, die da chillen in ihren Jeans und Carhartt-Shirts. No hate an dieser Stelle so, aber so, ich glaube, da ist einfach ein anderes Auge irgendwie drauf bei Frauen. Du musst die Frage nochmal wiederholen. Sorry.
Nein, alles gut, ob du viel Druck verspürst.
Ah, jo. Also ich würde sagen, so aussehentechnisch schon.
Ja.
Auch vor allem auf Social Media. Finde ich schon, dass man, also spüre ich das irgendwie schon so ein bisschen, aber das ist auch Social Media an sich.
Ja, natürlich.
Ist halt ein bisschen kacke einfach. Mhm.
Hast du da denn das Gefühl, dass du einem bestimmten Bild entsprechen musst oder hast du da irgendwelche Vorstellungen?
Nee, das nicht.
Okay.
Das nicht. Ich glaube, da bin ich schon sehr bei mir, weil mir das auch authentisch, also mir ist wichtig, irgendwie authentisch zu sein, bei mir zu sein. Ich habe letztens drüber nachgedacht, dass es schon viele Indie-Bands gibt mit Männern als Frontpersonen, auch Rockbands, und da irgendwie ein Sänger irgendwie singt und ich mir auch ganz oft denke, wenn so eine Frau singen würde, dann wäre da sofort, oh, wie schief klingt das und so kannst du auf gar keinen Fall irgendwie auf die Bühne gehen und da ist halt eine Stilistik und aber bei Frauen wird irgendwie ganz anders drauf geachtet, also sich auch da ein ganz anderer Perfektionismus und ich finde auch im Bereich Rockmusik und Heavy Metal, also ist ja ganz, also es gibt so wenig Frauen auch in diesem Bereich.
Ja, auf jeden Fall.
Und das ist halt super schade. Oder auch Instrumentalistinnen, also auf Bühnen. Es gibt ja super, auch immer mehr Flinter-Fronted Acts. Aber Bands sind sehr oft männlich.
Ja,
so.
Ja, das stimmt.
Und das finde ich immer eigentlich schön zu sehen, wenn es da auch mehr Frauen gibt.
Ja, zumal dann auch früher mit den Spice Girls zum Beispiel dann sehr viele dieser weiblichen Bands dann auch sexualisiert wurden und dann eben da auch anders dargestellt wurden. Das hast du ja gerade auch schon angesprochen. Wenn du dann merkst, dass sich da manchmal so ein Perfektionismus einschleicht bei dir, das kann ja schnell passieren, wie gehst du dann damit um? Wie reagierst du auf sowas? Also wie bleibst du bei dir sozusagen?
Boah, das ist voll schwer. Ich glaube, ich kann mich da auch nicht ganz von frei machen.
Ja,
so.
Klar.
Ich glaube, dann von Social Media weg zu gehen und das Handy wegzutun. Und vielleicht dann auch vielleicht nochmal so, das klingt so ein bisschen spirituell, aber so in mich so reinzuhören und einfach zu schauen, was fühlt sich jetzt gerade irgendwie für mich richtig an und authentisch und wo bin ich jetzt oder versuche ich gerade irgendwas zu sein und da irgendwie dann die Grenzen zwischenzuziehen.
Ja, ja, das finde ich gut.
Irgendwie ein bisschen mehr zu mir zurückzukommen.
Wieder ein bisschen mehr Moment sein.
Genau.
Nicht so von außen sich beeinflussen lassen. Und was glaubst du, müsste sich so grundsätzlich, ist auch eine schwierige Frage natürlich, aber was müsste sich grundsätzlich in der Musikindustrie ändern, um gegen diesen Sexismus vorgehen zu können? Also ich meine, wir sprechen jetzt natürlich gerade darüber, aber wie möchtest du vielleicht auch deine eigene Plattform nutzen? Hast du da schon mal drüber nachgedacht?
Einfach das anzusprechen, glaube ich. Einfach darüber zu reden, also was wir jetzt machen.
Ja.
Ich versuche immer bei Konzerten auch generell irgendwie gesellschaftlich Dinge anzusprechen und ich sehe mich selber nicht als die politischste Künstlerin, auf keinen Fall. Aber mir ist es schon sehr, sehr wichtig, eine Haltung zu zeigen.
Wie machst du das zum Beispiel?
Für mich ist es vor allem bei Live-Konzerten.
Ja.
und da irgendwie zu bestimmten Songs etwas zu sagen, da auch tiefgründiger vielleicht auch zu gehen, bestimmte Themen anzusprechen, die mich gerade irgendwie interessieren und ja.
Nutzt du deine Songs also auch, um solche Themen zu verarbeiten? Gibt es da irgendwie einen Song, der dir vielleicht gerade einfällt, spontan?
Nicht veröffentlichte Songs,
okay.
Ja. Noch keiner, der bis jetzt veröffentlicht wurde, aber ich glaube, das wird in Zukunft auch noch kommen.
Okay.
Aber da gibt es ein paar, die wir auch live spielen.
Ja, ja, spannend. Ja, da freuen wir uns drauf. Ja, und jetzt habe ich gerade kurz einen Hänger, aber wenn du dich jetzt so vergleichst mit dir zu früher sozusagen, wie bist du da sicherer geworden, auch wenn du auf die Bühne gehst, würdest du sagen?
Also mein Selbstbewusstsein ist krass gestiegen.
Ja.
Auch seitdem, also ich war super schüchtern in der Schule, sehr, sehr zurückhaltend immer. Und ich glaube, bei mir hat sich nach dem Abi so eine 180-Grad-Wendung irgendwie gemacht oder getan. Und und habe dann irgendwie auch angefangen, irgendwie zu akzeptieren, dass ich vielleicht auch in bestimmten Dingen einfach anders bin,
ja,
als Person und vielleicht nicht überall dazugehören muss und nicht zu allem Ja sagen muss. Und
ja, ist auch wichtig.
Und irgendwie meine Grenzen irgendwie kennenzulernen. Und das hat mich dann wiederum selbstbewusster gemacht. Und
ja,
ich glaube, für mich ist auf Bühnen stehen, ich finde immer, also generell mal irgendwie auch meine Songs zu spielen live, ist für mich so ein krasser Ausdruck einfach von mir selbst. Und ich bin da so in meinen Songs so bei mir und bei dem, was ich fühle. Und dazu stehe ich einfach und da will ich auch zu stehen.
Ja.
Und deswegen fühlt sich das auch auf der Bühne für mich immer so an, als wäre ich irgendwie ein Stück weit noch mehr ich selbst als
das ist schön.
Normal, weil es da keine Mauer gibt und ich einfach das sagen kann, was ich sagen möchte. So.
Also würdest du nicht sagen, dass du da so eine gewisse Unsicherheit auch verspürst, weil du dort eben einfach stehst, so vor so einer großen Menschenmenge? Das stelle ich mir immer krass vor, wenn dann so 12.000 Menschen vor dir stehen.
Ja, also Menschenmenge, klar, das macht natürlich schon nervös, aber nicht, also dann vielleicht nervös, irgendwie einen Ton schief zu singen, aber nicht nervös in mir selbst oder mit mir selbst quasi zu sein, wenn das Sinn macht.
Ja, ja, das macht Sinn. Ja, danke. Und jetzt könnt ihr als Publikum gerne Stina auch ein paar Fragen stellen, da könnt ihr wieder auf Menti euch da reinloggen und dann einfach mal eure Fragen da reinschreiben, die ihr vielleicht noch an Stina habt, auch bezüglich dem Sexismus in der Musikindustrie. Was sagst du denn zu so Sachen, also klar, das ist total blöd, aber zu Sachen wie so Gender Pay Gap, kriegst du das mit? Also erlebst du das auch?
Ich habe es selber noch nicht so krass erlebt, aber ich habe viel so davon gelesen.
Ja.
Aber selber es ist aber auch ein Ding in der Musikindustrie, dass man nicht über Gagen redet und man redet nicht darüber, wie viel man bezahlt wird. Und es ist immer auch oft in Verträgen steht das auch drin, so das darf nicht öffentlich gemacht werden, darf einfach nicht drüber geredet werden. Und deswegen wird da eben auch sehr wenig geredet. Und deswegen kriege ich da auch, mal ehrlich zu sein, noch gar nicht so viel mit.
Ja.
Leider.
Okay, jetzt check ich aber. Jetzt haben wir hier schon die ersten Fragen. So, die erste Frage wäre: Was war deine größte Herausforderung in der Musikbranche bisher?
Boah, schwierig. Da muss ich kurz drüber nachdenken.
Ja, alles gut. Gab es vielleicht irgendeinen Moment oder war das auf der Bühne, Backstage?
Boah, ich kann das, glaube ich, gerade gar nicht so sofort beantworten. Müsste ich nochmal kurz drüber nachdenken.
Ja, wir können auch erstmal zu einer anderen Frage
gerne
gehen. Was sind die schönen Seiten auf Konzerten?
Sich verbunden fühlen mit Menschen und irgendwie was zu teilen und Musik zu teilen. Ja.
Schön.
Ist für mich das Schönste.
Ja, das glaube ich dir. Ja. Jetzt sind die Fragen kurz verschwunden, aber da sind sie wieder. Hast du Angst, dass aus deiner Karriere manchmal nichts wird? Oder wie gehst du damit um? Allgemein, wie gehst du mit Zukunftsängsten um?
Wein.
Ja, okay, real.
Irgendwie drüber nach. Ich tausche mich sehr viel auch mit meinem Bruder drüber aus, weil Musik ist einfach so ein Risiko. Also das zu machen und das beruflich machen zu wollen und irgendwann davon leben können zu wollen, ist einfach ein langer Weg.
Ist auch blöd, einfach allgemein, dass Künstler eben ganz oft weniger verdienen
auch das,
als der Rest. Obwohl es unserer Gesellschaft so viel gibt.
Ja, voll. Aber ich finde, also es gibt jetzt in Irland ein ganz tolles Modell, wo es ein Grundgehalt gibt für KünstlerInnen.
Ah,
und
toll.
Sowas wäre toll, wenn das mal hier rüberkommen würde. Was war die Frage nochmal?
Ja, was deine was die schönen,
das Schönste?
Ja, das Schönste bei ihr. Die Zukunftsängste.
Zukunftsängste. Ich glaube, einfach darüber reden mit den Leuten, mit denen ich Musik mache und auf Bühnen stehe.
Ja.
Und dann die Sachen machen, die mir Angst machen.
Ja, einfach Augen zu und durch.
Augen zu und durch.
Ja,
und
das ist auch gut.
Und dran glauben einfach weiterhin trotzdem.
Ja.
Egal, was kommt. So.
Ja. Eine weitere Frage ist, dass du gerade erzählt hast, dass du studiert hast. Mhm. Was hast du denn studiert?
Ich habe Creative Business studiert in den Niederlanden.
Was ist das? Vielleicht, dass du es kurz erklärst.
Langweilig gesagt, Medien- und Entertainment Management.
Ja.
Aber es war super kreativ. Ich habe ganz viel Filme gedreht und Kinderbücher geschrieben und gestaltet. Und
das ist schön.
Irgendwie, es ging ganz viel, wie gründet man seine eigene Firma? Mhm. Und immer in so einem Marketing-Management-Bezug. Also ganz viel, was mir jetzt auch in meinem eigenen Projekt so geholfen hat und was ich irgendwie mitnehmen konnte. Und das war super spannend.
Ja, das glaube ich dir. Eine weitere Frage ist, wünschst du dir, dass männliche Kollegen mehr Awareness für Sexismus in der Branche sich einstehen?
Ja, 100%. Das ist eine coole Frage. 100%. Also ich finde, es passiert auch immer wieder, es passiert vor allem auch, das habe ich ja vorhin auch kurz angesprochen, in so Hype-Phasen wie jetzt gerade mit dem Colleen-Case und auf einmal posten alle was dazu, wo ich mir auch denke, Leute, das ist jetzt nicht seit heute da. Und ich habe dann manchmal das Gefühl, okay, die posten jetzt alle, weil alle posten halt. Und ich muss jetzt auch noch was dazu sagen. Aber sagst du in 3-4 Monaten auch noch was dazu? Oder in einem Jahr? Und machst du das auch privat und sprichst du da auch Sachen an? Und ich finde, darum geht's. Und das müsste viel mehr passieren.
Ja, und bleiben. Ja, dass es eben nicht einfach nur so ein Trend ist, der dann wieder verschwindet.
Ja.
Würdest du dich als Feministin bezeichnen?
Boah. Ich glaube nicht tatsächlich.
Wieso nicht?
Weil ich da einfach. Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube wirklich, mich nicht so extrem bezeichnen würde einfach.
Okay, hast du
Ich würde mich da nicht dem Begriff einfach mir zuschreiben. So.
Einfach, weil du mit dem Begriff der Definition nicht übereinstimmst? Oder?
Ich finde den Begriff an sich schon gut und auch, was dahinter steht. Und auch für Frauen einzustehen und für Frauenrechte. 100% bin ich hinter allem, stehe ich dahinter. Aber ich weiß nicht, ich finde, man muss nicht allem auch unbedingt so einen Begriff geben.
Ja, das checke ich. Dazu passt jetzt hier eine der weiteren Fragen noch gut. Und zwar, es gab jetzt ja in letzter Zeit auch sehr viele Sängerinnen, die sehr so extrem durchgestartet sind, wie Ikki Mel oder auch Shireen David. Und da wäre die Frage jetzt, hast du die Shireen David-Doku gesehen? Und wenn ja, was sagst du zu der Kritik an ihr?
Oder ich habe sie leider nicht gesehen.
Hast du es mitgekriegt?
Ich habe es mitgekriegt. Ich muss sie auch unbedingt noch gucken. Ich will sie auch unbedingt noch gucken.
Ja.
Deswegen kann ich leider nichts dazu sagen.
Und wie stehst du zu so Ikki Mel und so?
Ich muss sagen, ich betrachte sowas immer auf einer musikalischen Ebene und das ist einfach nicht meine Musik.
Nicht deine Musik.
Alles andere darum, jeder kann machen, was er will.
Ja, okay.
Und ich finde es tatsächlich, ich finde es auch gut, dass jemand auf eine gewisse Art und Weise provoziert. Ich kann mich nicht unbedingt damit identifizieren, aber ich finde es trotzdem gut, dass da jemand irgendwie unsere Gesellschaft kritisiert.
Den Mund aufmacht,
genau.
Durchzieht.
Und was passiert.
Ja. Hast du das Gefühl, dass weibliche Künstlerinnen weniger für Festivals zum Beispiel gebucht werden als männliche Künstler?
100%.
Woran glaubst du, liegt das?
Auch da, weil es immer auch, glaube ich, immer so war, dass einfach viele Männer-Acts gebucht werden. Es gibt super wenig HeadlinerInnen. Klar, es gibt Artists wie Nina Tuba, Ikki Mel, aber auch vor allem im Indie-Bereich, im Rock-Bereich gibt es super wenig HeadlinerInnen aus Deutschland vor allem oder aus dem deutschsprachigen Raum. Und auch da internationale Acts wie jetzt Wet Leg zum Beispiel oder so zuzuholen, ist für viele Veranstalter super kostspielig und nicht machbar. Und aber ich finde, genau da muss halt eigentlich auch was passieren, dass da auch kleine Acts mehr nach vorne geholt werden und gepusht werden.
Ja, auf jeden
Fall.
Und
vielleicht sonst auch einfach mal auf den großen Headliner verzichtet wird.
Ja.
Und dann aber 3, 4, 5 mehr kleine Female-Fronted Flinter-Acts gepusht werden.
Wir haben jetzt ja gerade schon über so Ikimel und auch Politik in der Musik oder in der Kunst gesprochen. Eine weitere Frage wäre, wie politisch ist Kunst aus deiner Perspektive oder vielleicht auch wie politisch ist Musik aus deiner Perspektive?
Ich finde immer politisch. Ich habe mich letzte Woche für die Tour geprobt mit der Band und wir haben beim Frühstück ganz intensiv darüber gesprochen tatsächlich. Weil ich finde, Kunst kann sich nicht davon freimachen, politisch zu sein.
Ja.
Also Kunst muss politisch sein und ich finde, keine Haltung zu zeigen ist auch eine Haltung. Und deswegen, ich glaube, es ist einfach so ein Bestandteil, auch wenn man so geschichtlich zurückguckt, popkulturell zurückguckt mit Bob Dylan, Joan Baez, die ganze Beat Generation, was da, es war immer gesellschaftlich kritisierend.
Ja.
Und deswegen, ich glaube, das ist einfach ein Teil von Kunst.
Ja, das glaube ich auch.
Also automatisch, ich glaube, es ist einfach nicht frei davon.
Ja. Und hier hat noch jemand gefragt, ob du das Gefühl hast, dass du manchmal, wenn dann gegenüber dir übergriffig ist, dass du dann nichts sagst, weil du, oder sagen kannst, weil du nicht unhöflich erscheinen möchtest und dann auch nicht ärgern möchtest, also verärgern möchtest und auch nicht möchtest, dann so schlechte News sozusagen
verbracht werden. Ja, voll. Also ich finde, das ist voll viel auch so ein People-Pleasing und bloß irgendwie keinen Stress machen oder irgendwie anecken. Das habe ich irgendwie auch ganz stark einfach so in mir drin als Persönlichkeit. Bloß irgendwie alles irgendwie Harmonie haben, also alles irgendwie am besten in Harmonie und auch das ist, glaube ich, einfach, wie ich irgendwie sozialisiert wurde und da versuche ich auch mehr reinzugehen generell auch bei mir und auch öfter einfach mal Nein zu sagen und auch einfach eine Grenze zu kommunizieren und irgendwo ist ein Punkt und ich glaube, ich bin da deutlich besser drin geworden, aber da ist noch Luft nach oben.
Seit wann probierst du das, würdest du sagen, so aktiv Nein zu sagen? Weil ich glaube, das muss jeder mal ein bisschen mehr üben.
Ich glaube, so mit Anfang 20 habe ich so bewusst damit angefangen.
Ja, das finde ich gut. Das ist auch wichtig. Hier war gerade eben noch eine Frage, ob du glaubst, dass KI eine Gefahr werden kann für Kunst oder für die Musik. Das kriegt man ja auch mit, dass es immer mehr KI-Künstler gibt auf TikTok, auf Instagram, die dann ihre Musik hochladen.
Ich finde teils. Ich finde Streaming technisch gesehen schon auf eine gewisse Art und Weise, weil ich glaube, auch vielen Leuten das gar nicht bewusst ist, wenn sie KI-Musik hören und das gar nicht so wahrnehmen und eigentlich gar nicht vielleicht KI-Musik hören wollen. Obwohl man dann da auch drüber nachdenken könnte, okay, vielleicht schaut ihr euch mal die Musik an, die ihr auch hört. Aber trotzdem, ich glaube nicht, dass es Emotionen ersetzen kann, also echte Emotionen und live spielen und,
das glaube ich auch
und auf der Bühne stehen und was zu teilen, weil menschliche Verbindungen und zwischenmenschliche Verbindungen entstehen halt nur zwischen Menschen und nicht mit einer KI. Und ich glaube, das ist unersetzbar. Und also vielleicht ist das auch meine große Hoffnung. Und ich wehre mich einfach ganz krass gegen die KI und was damit irgendwie möglich ist. Ich finde es wahnsinnig erschreckend, was damit passiert. Auf allen möglichen Ebenen.
Es macht auch krasse Sprünge in letzter Zeit.
Es macht krasse Sprünge.
Die letzten Jahre
voll,
hat sich immer mehr entwickelt.
Genau, und ich finde, es macht voll Angst auch.
Auf jeden Fall.
Aber ich glaube nicht, dass es so basic menschliche Interaktionen ersetzen kann.
Quasi. Ja. Kennst du Sabrina Carpenter?
Ja.
Weil eine Frage hier aus dem Publikum ist noch, wie findest du, dass Sabrina Carpenter so krass auf sexy Outfits setzt? Oder sie spielt ja sehr mit bestimmten Stereotypen, die es über Frauen gibt und nutzt das natürlich auch zu ihrem Vorteil, aber sie ist ja auch sehr provokativ dabei. Also ich weiß nicht, falls ihr jetzt nicht Sabrina Carpenter kennt, das ist eine Künstlerin, die in den letzten Jahren sehr viel Reichweite gekriegt hat, weil sie eben mit ein paar Liedern, zum Beispiel Manchild, jetzt in letzter Zeit durchgebrochen ist. Und sie, wenn sie auf Tour ist, dann hat sie, also sie ist sehr klein und blond und sie trägt dann eben immer so Glitzerröcke, knappe Oberteile, Bodysuits, halt all sowas. Wie siehst du sowas? Glaubst du, sie spielt damit oder ist es zu provokativ?
Also meine Wahrnehmung ist, dass sie damit spielt. Ja. Ich bin aber auch nicht tief im Thema drin, muss ich sagen. Ich bin auch da der Meinung, jeder kann machen, was er will.
Ja.
Und sie ist auch eine Frau und sie kann selber quasi auch, also obwohl man auch da sagen muss, die Musikindustrie ist einfach sehr groß und auch da in Führungspositionen überwiegend männlich. Da weiß man, glaube ich, nie so ganz, was da vielleicht mitspielt. Meine Wahrnehmung ist aber von dem Ganzen eher, dass es eine Provokation ist und bewusst so anecken soll.
Mhm. Ja, es ist einfach so ein bisschen ihr Style. Was sind denn, hier ist noch eine weitere Frage, was sind deine Top-Flinter-Artists? Deine Top-3-Flinter-Artists?
Lana Del Rey ist Nummer 1. Lizzie McAlpine.
Ah ja, die mag ich auch gerne.
Und oh, ich muss kurz überlegen. Ich nehme jetzt mal noch einen deutschen Act. Ich finde Feline Sonny ganz toll.
Ja, die kenne ich gar nicht tatsächlich.
Aus dem Ruhrgebiet.
Ja. Aus dem Ruhrgebiet. Ja. Ja. Und wir müssen jetzt langsam hier zum Ende kommen. Aber vielen Dank, dass du da warst. War total schön, mit dir zu sprechen.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, wir heißen überall auf Social Media Salon 5-. Also wenn ihr wollt, schaut da gerne mal rein. Vielen Dank ans Publikum, dass ihr zugehört habt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, dann freue ich mich auf deine Musik bald.
Dankeschön.
Das war ein Podcast von Salon 5, der Jugendredaktion von Korrektiv. Für mehr von uns besuch uns doch auf Instagram, TikTok, Spotify oder in unserer App.